Kirao ist eine ganz besondere Sache. Fangen wir vielleicht mit dem einfach an. Das ist eine Tour zu Inka-Ruinen, die dann eben auch Choqquequirao heißen. Und die wurden erst vor in den 80er Jahren irgendwann entdeckt, dass es die überhaupt gibt, diese Inka-Ruinen. Und so ganz erforscht, wie das jetzt, wer das jetzt erbaut hat und wie das, wieso und weshalb. Das ist noch gar nicht so ganz da. Es wird so ein bisschen als die geheimnisvolle Schwester von Machu Picchu behandelt.
Die zwei sind heute meine Gäste hier im Off the Path Podcast und sprechen über ihr peruanisches Abenteuer in den Anden. Sie sind dort gewesen für lange Zeit, fast 3 Monate, und haben mehrere Mehrtagestouren auf eigene Faust in den Anden gemacht. Sehr, sehr cool. Sie sind sehr erfahrene Wanderer und Tracker und haben sehr coole Tipps mit mir und euch hier im Podcast geteilt. Es ist eine sehr lange Folge geworden, sehr detailliert und sehr informativ. Allein die Folge ist fast 1 Stunde lang und dann kommt noch meine Intro, meine Outro dazu. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und hört jetzt gebannt zu. Egal ob in der Bahn in Berlin oder im Zug oder im Bus in Australien. Ich weiß, dass dieser Podcast auf der ganzen Welt gehört wird, und liebe Grüße auch an die neuen Freunde aus den USA, die den Podcast zum Beispiel hören, um Deutsch zu lernen. Es ist sehr, sehr interessant, wie dieser Podcast genutzt wird und wo er genutzt wird. Und das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, heute geht es um Christiane und Uli in der 96. Off the Path Podcast Folge über die peruanischen Anden. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Folge 96. Und da findet ihr heute, also besonders lohnt sich auf jeden Fall mal kurz auf Off the Path vorbeizuschauen und sich die ganze Linkliste anzusehen und durchzuklicken, die Christiane mir im Nachhinein geschickt hat. Es ist unglaublich detailliert, unglaublich viel. Und schaut auch auf jeden Fall auf dustyboots.blog vorbei. Das ist der Blog von den Zweien. Also dustyboots.blog, nicht .de, nicht .com, sondern Blog. Und auch ein sehr toller Blog, den die zwei da haben. Und wo sie ganz, ganz viele Tipps für diese Wanderungen halt eben geben. Dort könnt ihr auch alles nochmal nachlesen, was sie hier im Podcast erzählt haben. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich sehr. Ja, ansonsten gibt's eigentlich auch nicht viel. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und ich bedanke mich auch nochmal bei euch allen, die uns tatkräftig diese Woche unterstützt haben. Wir haben ein paar neue Patreons dazu bekommen, die uns ab sofort monatlich mit einem Betrag hier unsere Arbeit unterstützen, damit wir diesen Podcast hier führen können und natürlich halt auch unseren Vlog und den Blog an sich. Also vielen, vielen Dank für alle, die neu dazugekommen sind und alle die, die uns indirekt durch ihr Shopping auf Off the Path quasi unterstützen, die ihr Outdoor-Gear über unsere Links buchen oder ihre Hotels über uns buchen oder Airbnbs und. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das wertschätzen wir sehr, das freut uns auch sehr. Das ist eine tolle Art, wie ihr uns helfen könnt, unsere Arbeit ein bisschen direkt und indirekt zu finanzieren. Ist halt eben schon sehr viel Arbeit, die hier hinter steckt. Und da wollte ich einfach nochmal die Chance wie jede Woche nutzen und mich bei euch bedanken. Es kommen ja immer wieder neue Leute dazu, die diesen Podcast wieder hören. Leute, die den Podcast jede Woche hören, davon gibt es ganz, ganz viele. Die haben diese Nachricht schon ganz, ganz oft gehört, aber es kommen halt immer wieder neue dazu, die es noch nicht gehört haben. Also vielen, vielen Dank für alle. Auch alle, die hier regelmäßig zuhören und neu dazugekommen seid. Schön, dass ihr da seid. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der 96. Off the Path Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier. Und wie jede Woche gibt es hier tolle, tolle Interviews. Viel Spaß. Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr zwei.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Zeit habt zu so früher Stunde. Und ich springe sofort rein. Wir sprechen heute über euer Trekking-Abenteuer in den peruanischen Anden.
Ja.
Wie war's? Wann wart ihr dort und wie lange?
Wir sind ja insgesamt über ein Jahr in Südamerika unterwegs gewesen. Und in Peru selber waren wir letztes Jahr von Anfang August bis Anfang Oktober. Also reichlich 3 Monate. Und cool. Haben da ja, einiges gesehen.
Was habt ihr da so alles gemacht?
Uff. Was haben wir da alles gemacht?
Also im Prinzip, wenn man das so irgendwie so kurz zusammenfassen könnte, damit man so einen Eindruck hat, was man, okay. Wenn man so lange in Peru meint, also in Peru ist und so lange in Peru sein möchte, was macht man dann so lange dort?
Ganz viel sich umschauen, durch das Land reisen und wir haben einfach ganz viel Trekkingtouren unternommen. Wir sind von Ecuador eingereist, über einen kleinen, ganz gemütlichen Grenzübergang mit Hühnern auf der Brücke und Grenzbeamten, die mehr mit beschäftigt waren, mit der Einwegspritze die Druckerpatrone wieder aufzufüllen, genau. Wie unser Einreisegesuch zu bearbeiten. Und waren eine Weile im Norden, in Chachapoyas, wo diese Ruinen von Cuelap sind, haben uns dann am Strand ein bisschen vergnügt noch und sind dann nach Huaraz hoch. Da ist die Cordillera Blanca, da waren wir ziemlich lange dann. Sind dann später über eine Sandboarding-Runde in Huacachina Richtung Abancay und Cusco und haben da nochmal ganz viel Trekking gemacht in der Gegend und haben uns dann nochmal ein Kontrastprogramm gegeben mit einem Kurztrip nach Iquitos und haben es dann ganz gemütlich in dem Irrenblau vom Titicacasee in Peru ausklingen lassen. Das ist jetzt so unsere Zeit in Peru in, keine Ahnung, 30 Sekunden.
Iquitos, das ist doch irgendwie auch so das Tor zum Amazonas, ne?
Oh, ja.
Von dort aus geht's. Ich erinnere mich, wir haben hier im Podcast, ich weiß leider nicht mehr, welche Folge das war, mit Dirk hatte ich darüber gesprochen. Mhm. Der hat nämlich von Iquitos ist der bis nach Brasilien mit dem Boot gefahren.
Ja, da war er auch eine Weile unterwegs, glaube ich.
Ja, irgendwie so fast 2 Wochen. Ziemlich spannende Folge auch gewesen. Deswegen sagt mir der Name sofort was. Ihr habt also viel Südamerika gemacht und davon habt ihr alleine 3 Monate Peru gemacht. War das geplant, dass ihr so lange in Peru stecken bleibt oder so lange dort bleibt und so lange dort wandert? Oder war das eher spontan, weil es euch so gut gefallen hat?
Das war relativ spontan. Also ich war selber total überrascht, als dann tatsächlich die 3 Monate schon um waren. Du darfst ja auch in jedem Land maximal 3 Monate bleiben, bevor du das Visum verlängern musst. Und ehrlich gesagt, also ich bin komplett ohne großartigen Plan, ohne Erwartungen dahin und war einfach so verzaubert von der Landschaft, von den Leuten, vom Essen, von ja und vor allem von den Bergen eben auch. Also es ist wirklich ein ganz anderes Kaliber als die Alpen oder irgendwelche Mittelgebirge. Da stehst du oben und der haut einfach regelmäßig einen Vogel raus. Das ist so unglaublich.
Okay. Und, kannst du das mal erklären, was das diese Aussicht und dieses, was du jetzt gerade so gesagt hast, so warum hat dich das so umgehauen? Warum ist das so anders als die Alpen zum Beispiel? Weil das ist ja das der Maßstab, den wir jetzt quasi haben. Die meisten Leute kennen vielleicht, die den Podcast zumindest hören, die kennen die Alpen als Gebirge. Vielleicht waren sie schon mal dort. In den Anden waren sie vielleicht noch nicht unbedingt. Warum haben dich die Anden so umgehauen und warum sind die so anders als die Alpen?
Also zum einen ist es ja die Höhe. Für mich war vorher die 3000er-Grenze schon total spannend. Habe mich voll gefreut, als ich auf unsere Alpenüberquerung ein Jahr vorher dann die 3000er geknackt hatte. Uli ist ja schon ein bisschen länger und höher unterwegs. Und die Anden ist dann einfach mal doppelt so hoch. Und dementsprechend sind diese ganzen Bergformationen auch viel gewaltiger. Du hast da Gletscher, die an Steil hängen, sich dran schmiegen und alles ist einfach nur unglaublich weit und unglaublich groß und viel abgeschiedener alles.
Hm.
Genau.
Hattet ihr Probleme mit der Höhe?
Nein. wir sind auf unserer Reise in Ecuador schon ein bisschen in der Höhe gewesen und haben uns so langsam Stück für Stück ein bisschen angepasst. Wir hatten uns dann auch in Huaraz nochmal auf einer 1G-Tour geeinigt. Aber es war natürlich schon auch so, dass wir an manchen Tagen mal abends am Anfang mit Kopfweh hatten, was so dieses typische Höhenkrankheitszeichen ist.
Also ich erinnere mich, als ich damals in Quito gelandet bin, da ging es mir nicht besonders gut. Mhm. Und ich weiß, als wir dann irgendwie auf den Vulkan, weiß ich nicht,
Chimborazo?
Kann sein, hochgelaufen sind, Alter, da ist mir das, boah, das war ein ziemlich krasses Erlebnis. Bis dahin habe ich, war immer alles gut und ich bin ja aus dem Bus gestiegen oder um den Bus gelaufen zum Pinkeln und ich bin ja beim Pinkeln schon beinahe umgefallen. Ja. Das war schon viel zu anstrengend und dann haben wir eine Wanderung gemacht und das war die absolute Hölle.
Ja. Dann hast du aber wahrscheinlich auch nicht viel Zeit, um dich vorher anzupassen, oder?
Nein, wir hatten nur eine Woche in Ecuador.
Ja, das ist krass, ja.
Also ich glaube auch, dass man braucht schon sehr, sehr viel Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ne?
Ja, aber selbst wenn du Zeit hast, ist es trotzdem immer noch viel, viel anstrengender, als wenn du jetzt auf, keine Ahnung, 1,5 unterwegs bist. Weil der Körper hat ja einfach nur noch die Hälfte des Sauerstoffs zur Verfügung. Also selbst nach einem Monat merkst du es schon immer noch. Das ist einfach nicht das Gleiche.
Ja. Was ist das eigentlich? Ich glaube, man braucht mehr rote Blutkörperchen im Körper.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Der Sauerstoffdruck, quasi der atmosphärische Druck, der nimmt halt ab. Und da kann die Lunge einfach bei einem Atemzug nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen, wie sie das eigentlich kann, auf Meeresvolumen mit dem eben höheren atmosphärischen Druck. Und und je mehr rote Blutkörperchen da hast, umso schneller kannst du halt irgendwie das Wenige, was es da noch gibt, irgendwie transportieren. Das hilft dann schon. Aber grundsätzlich ist halt einfach so, dass sich der Körper ein bisschen dran gewöhnen muss, mit weniger Sauerstoff pro Atemzug irgendwie klarzukommen. Ne?
Aber richtig geil ist dann umgekehrt, wenn du lange in der Höhe warst und dann ins Tal kommst. Also wir sind jetzt von Huaraz dann wieder an die Küste gefahren mit einer Busfahrt, also was immer noch relativ langsam ist im Vergleich zum Flug, aber da springst du rum wie du Razzelhasen, das ist echt total cool.
Wie so ein Rehkitz.
Wie Superman oder Superwoman.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel die kenianische Nationalmannschaft, nicht die Nationalmannschaft, aber so die Kenianer, die Marathonläufer, die trainieren ja dann so in Kitzbühel oder so halt in den österreichischen Alpen in der Höhe, weil sie halt, in Kenia ist halt das meiste eigentlich alles flach und dann kriegen sie halt irgendwie so mal 2000 Meter hin. Und für die ist das eine große Umstellung und die sind halt dann viel, viel schneller, wenn sie unten sind und viel, viel konditionierter und viel mehr Ausdauer und.
Ja, genau, das ist so ein kurzzeitiger Effekt, irgendwie so zwei, drei Tage, wo es echt ganz, ganz deutlich spürbar ist und ich denke, das hält schon noch ein bisschen nach dann auch noch, aber Wir spitzen das ja ganz, ne?
Ja, weil was sind so eure Tipps für die Anpassung in der Höhe? Also viel Zeit mitbringen oder gibt es da halt irgendwie noch irgendwelche ganz besonderen Tricks? Also ich erinnere mich, dass unsere Guides, die haben mir damals Schokolade und, was haben die mir noch gegeben? Irgend so ein Getränk.
Coca-Tee.
hier, Gatorade.
Ah, okay, ja.
Also das haben die mir die ganze Zeit gegeben und das hat zwischenzeitlich auch immer wieder geholfen.
Ja, im Prinzip ist der Haupttipp wirklich, lass es langsam angehen. Das ist das Beste, was du machen kannst.
Ja, ja, Akklimatisierung ist, glaube ich.
Es ist diese Grundregel halt irgendwie, dass du tagsüber, wenn du unterwegs bist, möglichst höher bist wie den Schlafplatz, den du dir ausgesucht hast, sodass der Körper sich an eine höhere Höhe erstmal gewöhnt. Und dann aber diese Erholungsphase im Schlaf dann auf einer niederen Höhe hat, da kann er sich ganz gut angleichen. Und auf was man auf jeden Fall achten sollte, ist auch, dass man genügend eben trinkt, ja. Damit der Körper genügend Flüssigkeit hat, dass das Blut auch entsprechend dünn ist, ne? Je schneller das dann wieder fließt und so, eher kann sich das dann auch ausgleichen.
Ja.
Da muss man ein bisschen drauf achten. Gerade wenn man zum ersten Mal dann hochgeht und die Höhenkrankheit vielleicht sich dann auch ein bisschen meldet mit einem leichten Kopfschmerz oder sowas, dann hat man einfach auch nicht mehr so viel Durst oder Appetit und wird so ein bisschen lethargisch, aber da sollte man dann sich nochmal aufraffen und auf jeden Fall schauen, dass man genügend trinkt. Genügend auf so einer Höhe ist dann sicherlich ab 3 bis 4 Liter. Um das geht es da, ne? Also, wenn man jetzt hier in normalen Höhen bei 2 Liter am Tag irgendwie die Empfehlung hat, dann geht es da oben einfach, braucht man da einfach mehr. Also was heißt hier auf 3, 4 Liter, vielleicht wenn es besonders anstrengend war oder man noch viel geschwitzt hat, kann es vielleicht dann noch mehr werden. Das sollte man sich bewusst sein, dass es einfach mehr Menge ist, die man Flüssigkeit zu sich nehmen soll. Und das ist einfach ein bisschen, was ich mit der Trinkflasche, die man dabei hat, ein bisschen abmessen und durchzählen. Okay, ich bin an der zweiten oder dritten Flasche und es kommt das langsam.
Na hey, und das mit dem Coca-Tee war jetzt kein Scherz, ne? Also in Anden, die ganzen Leute, die dort tatsächlich leben, die sind ja den ganzen Tag nur am Coca-Kauen. Also vor allem in Bolivien findest du eigentlich selten einen Einheimischen, der nicht eine dicke Backe hat. Und wir haben es mal probiert, es ist relativ eklig. Du hast den ganzen Kladderadatsch dann zwischen den Zehen. Aber was wir tatsächlich regelmäßig gemacht haben, beim Wandern ist morgens so ein Coca-Tee zu trinken. Brauchst halt keinen Kaffeekocher oder irgendwas mitnehmen, sondern nimmst dir einfach so ein paar frische Blätter mit, gießt heißes Wasser drauf, ein bisschen Zucker rein und zack, kann der Tag losgehen. Das ist relativ mild, ist im Prinzip wie ein Kaffee, aber schmeckt total super.
Wie wirkt das?
Nur wie ein Kaffee, letztendlich.
Also Koffein.
Genau. Also da ist ja, ist jetzt nicht Kokain direkt drin, weil
nee.
Also im herkömmlichen Sinne, so wie wir es jetzt kennen, das Verarbeitete, aber der Stoff, der drin ist, der macht dich schon fit.
Der bringt dich aus dem Schlafsack raus.
Okay, krass, cool.
Schönen Treif in den Tag.
Ja, aber ich fand jetzt auch die Sachen, die du gesagt hast, Uli, auch sehr spannend, weil ich erinnere mich, also erstens, es ist halt so, wenn man sehr aktiv ist, merke ich auch immer wieder, dann ist man abends immer so schlaff und man möchte dann nichts mehr machen, ne? Also besonders nichts trinken, nichts essen.
Ja.
So Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und diese Geschichte mit der Höhe, dass man halt höher wandert, als man schläft, also nochmal ein bisschen extra Strecke macht, auch wenn das irgendwie sich sehr übertrieben anhört und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen es braucht ja einfach viel mehr Energie, ne? Also es hört sich eine Verschwendung von Energie an, aber dass der Körper sich halt an was Höheres gewöhnt und dann unten, wie ihr vorhin auch gesagt habt, wenn ihr unten am Meer seid, dann fühlt ihr euch wie Rehkitze, weil ihr halt an die Höhe gewöhnt seid, ne? Und das stimmt, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass das auch viel besser ist.
Das Geile ist aber auch, durch diese Anstrengung in der großen Höhe kannst du aber auch essen, was du willst. Wir haben uns da ein Snickers nach dem anderen reingeknallt, wenn es einen Pass hochging. Dein Körper sagt dir dann schon relativ genau, was er braucht. Und in der Regel ist das irgendwas Süßes oder irgendwas, keine Ahnung, Nüsse oder so. Also du brauchst einfach auch irre viel Energie. Und wenn du die hast, dann geht es eigentlich ganz gut. Musst halt regelmäßig nachschieben. Wir haben dann wirklich so alle, weiß nicht, alle 2 Stunden oder so, haben wir dann echt was gegessen, was in den Alpen auch überhaupt nicht nötig ist. Aber du bist einfach so auf Hochtouren und die ganze Zeit am Schnaufen und so ein bisschen wie so eine gut geölte Maschine, die dann irgendwann in Gang kommt und dann nicht mehr zu stoppen ist.
Ja, cool. Ihr seid auch immer auf eigene Faust unterwegs gewesen, ne?
Genau.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also auch nie, mit einer geführte Tour mit Guide, sondern halt immer sie selbst informiert, selbst Kartenmaterial besorgt und dann selbst losgelaufen.
Genau,
ja. Also was an Bergtouren da war, das haben wir uns selber organisiert. Wir waren im Dschungel mal unterwegs, da haben wir uns einen Guide genommen, da kennen wir uns nicht aus. Aber in den Bergen, da kennen wir uns aus von den Alpen her und sind da durch verschiedene Wanderungen, Bergausflüge, Alpenüberquerungen, so ein bisschen, haben wir unsere Erfahrungen da gemacht, aber in diesem behüteten Kulturraum der Alpen mit vielen Hütten und ganz toll angelegten Wegen und Wegmarkierungen und Steinmännchen überall. Und haben uns dann aber, haben wir uns losgetraut in die Anden, um einfach mal zu gucken, wie sieht's da aus, wie fühlt sich das da an. Und hatten uns dann einfach immer wieder Zeit genommen in den Orten, sei es in Huaraz oder in Cusco, wo immer mal auch eine Trekkingtour machen wollten, um uns zu informieren. Natürlich sprechen dich die ganzen Tourbüros an in der Straße und erzählen dir was es alles gibt. Und dann haben wir teilweise im Internet drüber noch recherchiert, auf Wikitravel. Das ist ein spanisches Projekt, wo einige Wanderrouten beschrieben sind. Bei anderen Travelern uns rumgehört, irgendwo geschaut, dass wir irgendwo eine Landkarte herbekommen, irgendwo was fotografieren können und nur mal ausdrucken, dass wir das mitnehmen können. So eine grobe Toureinteilung erzählen manchmal die Tourbüros. Es geht dann am ersten Tag dahin und am zweiten Tag dahin. Dann hat man so eine grobe Idee, wie die das machen. Und im Internet gibt es so ein paar Blogs, die was beschreiben, aber es ist aufwendig.
Also wir hatten ja tatsächlich auch überlegt, bei der Waiwash-Tour, unsere längsten, das waren ja 10 Tage, also wirklich 10 Tage komplett alleine unterwegs, muss das ganze Essen mitschleppen, weiß nicht, was da auf dich zukommt, relativ abgelegene Gegend und so. Da hatten wir, also speziell ich, auch echt Respekt davor und wir hatten tatsächlich auch überlegt, ob wir für den Zweck mal für die Tour mal eine tatsächlich geführte Tour in Anspruch nehmen. Aber du bist dann halt total unflexibel. Wir hatten dann so ein paar extra Schmankerl uns rausgesucht, was wir sowieso gerne machen, also nochmal auf einen extra Berg steigen, wo eine besonders schöne Aussicht sein soll und so, aber das geht halt in der Regel nicht, wenn du dann mit 8 Leuten unterwegs bist und die müssen sich ja auch darauf anpassen, wer das geringste Leistungsniveau hat und letztendlich sind wir dann ins kalte Wasser gesprungen und
haben selber gemacht. Natur musst du dich halt immer an die richten, die wenigste Erfahrung haben, meiste Erfahrung haben.
Und so sind wir halt komplett frei und können selber entscheiden. Und improvisieren auch, also wenn es mal irgendwo schön ist, dann bleibst du da eben? Oder wenn das Wetter grausig ist, kannst du mal einfach noch einen Pausentag einlegen. Wir haben es dann auch so gemacht, dass wir zum Beispiel bei einem, in Santa Cruz war das, ne? Genau, wo wir dann irgendwo ganz anders gecampt haben, als das, was wir ursprünglich geplant hatten. Und die Freiheit hast du halt in der Regel nicht.
Wie lange gingen eure Touren so im Durchschnitt?
Wir hatten verschiedene Routen. Wir hatten Touren, also einfach einen Tag mal losziehen, bis dann eben 10 Tage auf dem Waiwash-Track in Santa Cruz. Santa Cruz-Track ist ein anderer in der Nähe von Huaraz. Das waren mal 5 Tage. Ja, meistens so knapp eine Woche. Waiwash mit 10 Tagen war der längste.
Aber 10 Tage mit dem ganzen Gepäck hinten drauf, das ist dann die ersten Tage so richtig anstrengend.
Oh,
ne?
Ich habe mich dann im Geiste mit den ganzen Packeseln verbrüdert, die neben mir da getrottet sind, mit ihren Kisten auf dem Buckel. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Das ist echt irre. Wir sind jetzt keine Ultra-Light-Hiker, aber achten natürlich schon ein bisschen auf das Gewicht. Und es ist halt echt irre, was man für 10 Tagen an Essen mitnehmen muss, damit man da genügend hat und wie viel das dann natürlich da wiegt. Ja? Weil ich glaube, gut die Hälfte vom Rucksackgewicht war einfach nur Futter, das wir hatten. Und da freut man
sich. Wie viel war das?
Bitte?
Wie viel war das?
Das waren so um die 8 Kilo rum.
Also insgesamt dann wahrscheinlich Rucksackgewicht so an die 15, würde ich jetzt mal schätzen.
Und dann halt auf wie viel Höhenmeter? Auf 5000?
Nee, da haben wir nicht so hoch gestartet. Beim Maiwas startet man, glaube ich, auf 3300 oder sowas. Und dann geht es den ersten Tag bis knapp unter 4000 oder 4000. Genau, auf 4000 Meter. Und dann gehen die ganzen Pässe los, die dann zwischen 4700 und 5000 Meter sind. Und dann bleibt man aber auch so jenseits der 4000 auf den Campingplätzen, 4000, 4200, so die Ecke rum. Das Schöne ist halt, mit jedem Abendessen wird der Rucksack leichter und da freut man sich dann schon auch drauf, ja, dass man was essen darf und B, dass es echt was bringt, also nicht einen nur satt macht, sondern einfach den Rucksack am nächsten Tag ein bisschen leichter sein lässt. Das ist schon ganz gut irgendwie. Also das war echt krass bei dieser langen Trekkingtour, eben diese Menge an Futter. Was spannend war, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied zu den Alpen, ne? Wo man eigentlich fast jede Tour als eine Hüttentour machen kann und braucht dann eben halt keinen Schlafsack und kein Zelt und auch nicht viel Festspann mitnehmen, sondern hat da halt ein bisschen was dabei und abends kriegt man ja einen Teller voll, was weiß ich, Nudeln oder Polenta an der Hütte. Und das dann nochmal so vorzubereiten und alles einzupacken und loszuwandern, das ist, glaube ich, mit der größte Unterschied, den man hat, so von allein von der Logistik her, ne, wenn man längere Touren macht.
Ja, und also geschlafen habt ihr immer, also Zelt aufgebaut, ne?
Ja, genau. Wir hatten ein kleines Zelt dabei und unsere Schlafzecke und die Isomatten und das war's.
Also es war schon auch immer Wildzelten?
Wildzelten?
Oder gab es Campingplätze?
Ja, da gibt es Campingplätze in aller Regel.
Ah, okay. Okay, und also woher wusstet ihr, wo ihr hin müsst? Also Uli, du hast vorhin erzählt, also ein paar Blogs habt ihr so zum Beispiel gehabt, wo ihr euch informiert habt. Kannst du mal so ein bisschen was teilen, wo man die Infos findet, wenn man jetzt so guter Tracker ist, dass man das auf eigene Faust machen kann? Wie findet man die Infos zu euren Wanderungen? Ihr habt wahrscheinlich was darüber geschrieben auf eurem Blog. Mhm. Das könnt ihr gerne teilen, aber wo sonst noch?
Okay, wir haben auf unserem Blog jetzt einige, also unsere Touren eben beschrieben. Da findet man die Beschreibung mit tollen Sehnsuchtsfotos und wir nennen sie Infopakete. Das sind nochmal extra Seiten zu jeder Tour, wo wir klein aufgeschlüsselt das dargestellt haben. Was es braucht, wie die Route ist, ist eine Landkartenskizze, teilweise eine Höhenkarte mit dabei, solche Sachen. Das ist das, was wir bei uns auf dustypools.blog anbieten. Ich habe das wikitravel.es, das ist eine spanische Seite oder ein spanisches Projekt. Das sind viele Touren beschrieben, also so in diesem Wikipedia-Style. Sieht auch so ähnlich aus, ist aber nur auf Spanisch verfügbar. Da kann man uns ein bisschen orientieren. Es gibt noch so eine Seite von, ich glaube, 2 Neuseeländern, die heißt Adventure Junkies. Die haben auch nochmal schöne Berichte und ein paar Informationen. Da kriegt man was her. Meistens ist dann so, dass man in den Hostels vor Ort noch ein paar Informationen bekommt von den Hostelbesitzern, die teilweise irgendwie vielleicht früher auch mal Trekking-Guides waren und so ihre Karriere im Tourismus gestartet haben und irgendwann beim sich ein eigenes Hostel aufgemacht haben. In Huaraz gibt es noch das Casa de Guías, das Haus der Trekkingführer und der Bergführer. Die haben noch so ein paar Informationen. Und eben für Peru die Cordillera Blanca und diese Cordillera Huayhuash. Da gibt es Karten vom Alpenverein. Also wirklich diese 1 zu 25.000 Auflösungen, also die gut aufgelösten Alpenvereinskarten. Das gab es mal im Projekt von ein paar Österreichern, die das kartografiert haben. Die kann man sich kaufen. Am besten ist, man kauft sie sich hier und nimmt sie dann mit und verkauft sie in Peru. Dort kriegt man auch welche, sind aber sehr teuer.
Naja, also grundsätzlich war es ja wirklich so, selbst mit der ganzen Zeit, die wir hatten, wir hatten jetzt keine Begrenzung von 3 Wochen oder so, war es relativ schwierig, an Detailinfos zu kommen. Also auch die meisten Blogs schreiben entweder über geführte Touren oder bleiben eher so ein bisschen an der Oberfläche, also mit schönen Bildern, und da haben wir das gesehen, da haben wir das gemacht. Und wir fanden es relativ aufwendig, diese ganzen organisatorischen Infos zusammenzukratzen, wann fährt welcher Bus wohin. Und letztendlich war das für uns ja auch der Startpunkt für unseren Blog oder der Grundgedanke, wo wir uns gedacht haben, so richtig ins Detail gehen relativ wenige. Und wer des Spanischen nicht mächtig ist, der ist so ein bisschen aufgeschmissen. Ja. Und die Lücke wollten wir dann eben schließen.
Finde ich cool. Es ist halt tatsächlich so, ne? Das sehe ich auch immer wieder, dass Blogger schon immer sehr an der Oberfläche kratzen und sich dann nicht das, was wir eigentlich können. Und der Vorteil, den wir haben, ist, über kleine Themen sehr detailliert zu berichten. Viele nutzen das nicht aus. Auch einer unserer Ansprüche bei Off the Path, also super detaillierte Beiträge zu veröffentlichen.
Ja, genau.
Deswegen finde ich sehr gut. Also wir verlinken natürlich auf eurem Blog in den Shownotes. Alle, die das jetzt interessiert, die finden das dann da unten drunter. Jetzt mal etwas, was mir immer aufgefallen ist, oder was heißt immer aufgefallen ist, ich war bisher nur in Ecuador, in den Anden. Aber die sind schon auch sehr karg, oder? Im Vergleich zu den Alpen. Also ist das nicht überraschend, wenn man in die Anden kommt und was man dort dann so bekommt, also dieser Dschungel mit diesen Steinbergen, ist das etwas, was wusstet ihr, dass euch das so, dass es so ist, oder hat euch das auch eher überrascht, dieser Anblick der Anden?
Also karg, grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, weil das kommt ja immer darauf an, wo du bist. Die Anden ziehen sich ja im Prinzip durch den kompletten
Absolut,
Kontinent durch und du
absolut.
hast ja, die
Gar keine
fangen ja in den
Frage.
Tropen schon an. Und was bei uns hier 3000 Meter, wo dann schon die Schneegrenze ist, da ist dort noch kompletter Wildwuchs angesagt. Und wir haben im Prinzip zu allem, was jetzt zu den Anden gehört, von Kolumbien bis Chile haben wir echt die komplette Bandbreite erlebt. Du hast da türkisgrüne Lagunen, du hast Wälder, du hast total schroffe Berghänge, du hast Gletscher, du hast Geröllfelder. Dann, ich weiß nicht, durch eine Wüste, genau, durch eine Wüste sind wir auch gelaufen, durch eine kleine auf dem Santa Cruz Trek. Also die Landschaft ist so unglaublich vielfältig. Habe ich jetzt gar nicht so empfunden, dass das nur eine karge Landschaft ist. Eigentlich, nee,
Okay,
überhaupt nicht.
ja, aber das finde ich immer das Coole am Podcast. Das ist vielleicht auch eher eine naive Frage von mir gewesen. Das ist halt mein Eindruck von dem bisschen, was wir in Ecuador gesehen haben. Dass das halt, aber ist natürlich klar, ich meine.
In gewisser Weise fand ich es, ja, also höhenmäßig natürlich nicht, aber von den Vegetationsstufen schon ähnlich wie bei den Alpen auch. Diese Zone vom Wald, die hat man meistens irgendwie relativ schnell schon überwunden, beziehungsweise die Startpunkte liegen vielleicht einfach schon ein bisschen höher und überhalb der Waldgrenze in den Alpen gibt es ja dann auch noch ein bisschen Wiesen und da gibt es so ein paar Latschen noch, die so krumm vor sich hinwachsen und dann werden die Wiesen immer karger und immer trockener und zum Schluss, ich würde es mal sagen, so ab 2000, 2500 ist mir da rumgeröll. Und das ist dann in Anden dann ähnlich, ne? Dass es da Wiesen gibt oder halt Felder mit so trockenem, störrischem Gras und ein Haufen Geröll. Interessant an Anden ist einfach, dass die so ein bisschen mehr vulkanischen Ursprungs sind und daher einfach mineralreicher sind und dann hast du plötzlich wieder bunte Farben, Farbabstufung von Gelb nach Rot über Braun in den Bergen drin, so als eine Marmorierung. Das ist unglaublich schön dann, ne? Das hat man in den Alpen so weniger.
Sagt dir Rainbow Mountain was? Genau. Also das ist ja beim Osangatte-Trek. Das ist jetzt ja so ein ganz spezieller Berg. Das sieht ein bisschen aus wie in Island. Also wo dann wirklich ultra viele Farben zusammenkommen. Und wenn die Sonne im richtigen Winkel drauf scheint, dann ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schauspiel.
Ja, das glaube ich. Da habe ich ja schon viele Bilder von gesehen. Also sieht auf jeden Fall spannend aus. Jetzt habt ihr zwei richtig lange Tracks gemacht, ne? Einmal den, ich kann es nicht aussprechen,
Why Also im Prinzip wie das
Whywash?
Englische, warum waschen? Why wash?
Whywash? Ja, das ist recht einfach zu merken. Und dann, der andere war welcher?
Das hat das was? Jogging
Also wir haben
Yellow?
diverse Treks gemacht. Wenn du jetzt nur die in Peru meinst, genau, Santa Cruz, Choqquequirau, in Ollantaytambo, in Waiwash.
Ja, genau, den Choque
Chokekiaro.
Genau.
Ja, genau.
Genau.
So, der hat euch auch nochmal sehr gut gefallen, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, der war nochmal ganz anders.
Der ist wirklich off the path, sozusagen.
Jetzt kommen wir zum Thema.
Genau. Ja, Choqquequirau ist eine ganz besondere Sache. Fangen wir vielleicht mit dem einfach an. Das ist eine Tour zu Inka-Ruinen, die dann eben auch Choqquequirau heißen. Und die wurden erst vor in den 80er Jahren irgendwann entdeckt, dass es die überhaupt gibt, diese Inka-Ruinen. Und so ganz erforscht, wie das jetzt, wer das jetzt erbaut hat und wie das, wieso und weshalb. Das ist noch gar nicht so ganz da. Es wird so ein bisschen als die geheimnisvolle Schwester von Machu Picchu gehandelt. Und da kann man hinlaufen. Und das haben wir dann getan. Wir sind dann von Lima im Prinzip nach Cusco unterwegs gewesen und sind aber dann in Abancay. Das ist so 4 Stunden vorher. Das ist eine kleine Stadt. Wo eigentlich auch sehr, sehr wenige Touristen eigentlich anhalten, ausgestiegen, weil da geht es da in der Nähe, geht es, der Trek dann los. Haben uns dort auf dem Markt mit allem Möglichen eingedeckt, was wir, also mit unserer ganzen Trekkingnahrung wieder, und sind dann losgelaufen. Das Besondere an der Tour ist, man startet auf 3000 Meter auf einem Aussichtspunkt und auf dem Aussichtspunkt hat man einen ganz tollen Tiefblick auf den Fluss runter. Und auf der anderen Seite vom Tal, auf der gleichen Höhe, da sieht man dann drüben so ein bisschen irgendwie, okay, da ist so ein Sattel am Berg und da sollen die Ruinen sein. Und es geht dann einfach auf der einen Seite das Tal runter, bis zum Fluss, über den Fluss rüber und auf der anderen Seite wieder hoch.
Und man muss dazu sagen, das ist mit eins der schroffsten und tiefsten Täler, oder wenn nicht gar das steilste Tal Perus. Also die Knie jubeln erstmal beim Abstieg, aber man gewöhnt sich dann relativ schnell dran. Das ist echt total der Hammer. Dieses Tal, das ist wow. Also wie so ein Canyon, so ganz, ganz tief eingeschnitten von einem Fluss. Das alleine lohnt sich schon total, abgesehen von den Ruinen. Das ist echt super schön.
Wie gut sind diese Ruinen dann noch erhalten?
Die sind gut erhalten. Ein Teil graben sie gerade aus noch. Da sind die noch dabei. Und der Teil, den man besichtigen kann, das ist aber also relativ frei. Da gibt es vorne so einen Park Ranger. Da kauft man sich die Eintrittsmarke und der lässt einem dann seinen selbstgemalten Ausgrabungsplan, den er täglich, glaube ich, aktualisiert, abfotografieren. Und dann schnappst du dein Zelt, laufst du darüber und dann kannst du quasi direkt vor den Ruinen zelten und kannst dich da drin frei bewegen. Da gibt es einen Haufen Plätze. Und eine ganze Menge an solchen steilen Terrassen mit schönen mit Solar-Lama-Ornamenten in den Mauern noch eingearbeitet.
Also, es hört sich ja wirklich an wie das neue Machu Picchu.
Ja, voll.
Ja,
Und das Coolste ist halt wirklich, du bist dort mehr oder weniger allein. Also wir haben ja lange überlegt, ob wir uns Machu Picchu tatsächlich geben oder nicht und haben uns dann dagegen entschieden, eben weil A, teuer, B, komplett überlaufen und C, wir dann von Choquequirau gehört haben, was ja im Prinzip die gleiche Zeit ist, mehr oder weniger, und der gleiche Architekturstil, nur eben, dass du dort quasi machen kannst, was du willst. Also es ist halt echt voll geil. Du kannst innerhalb dieser Ruinenanlage zelten und wenn du einmal drin bist, kannst du da rumlaufen, wie du willst. Da kommt keiner mehr und will irgendwas sehen und kontrollieren und Abfahrtszeiten von irgendeinem Bus oder so. Nee, du bist dann einfach drin und kannst es genießen, so wie du willst. Und wir haben
so.
dann ganz oben, also ich glaube um 3 oder so, sind wir dann hochgestiegen zu den Ruinen und so gegen 6, 6:30 geht dann die Sonne unter und das war echt so der Hammer, wenn du dann in dieser Ruinenanlage bist, die meisten Touristen oder Wanderer dann schon abgestiegen sind und wir hatten diese komplette Anlage beim Sonnenuntergang für uns. Das war echt unfassbar schön, wirklich
Cool.
total geil.
Das ist ein ganz besonderes Licht. Das wird dann so richtig, richtig golden, weil die Sonne dann so quasi über dem Amazonasbecken schon fast dann untergeht und da ja, ist die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen höher und das macht dann alles so in so einem Gold, hüllt alles in einen goldenen Schein. Das war schon sehr, sehr bewegender Moment.
Ja. Und es hat halt auch noch so einen ungeschliffenen Charme. Da ist diese ganze Tourismusboom noch nicht ausgebrochen. Die paar Leute, die dort ihre Esel feilbieten, sind in der Regel langsamer unterwegs als die Touristen, wenn sie überhaupt aufschlagen. Dann gibt es überall so kleine Hütchen bei den Zeltplätzen, wo die Leute auch noch selber kochen und wirklich Bock haben, sich mit dir zu unterhalten. Und es ist alles noch ganz entspannt und ja, so ein bisschen alternativer. Also wie ich gesagt habe, wirklich off the path. So, da bist du noch
Ja, das hört
original
sich total
unterwegs.
geil an.
Ja.
Ja, das hört sich total. Wie lange hat dir diese Wanderung oder dieses Trekking gedauert? Also von Aufstieg bis Abstieg?
Es sind im Prinzip man kann es als 4 oder 5 Tage machen, je nachdem, wie lange man sich da Zeit nehmen will in den Ruinen. Mit 4 Tagen kommt man ganz gut hin. Man läuft halt eben los an dem Startpunkt, das ist so ein bisschen außerhalb von einem kleinen Dorf. Da kommt man mit einem Kollektivo und Taxi hin. Und dann steigt man ab, runter zum Apurimac-Fluss. Das sind 1600 Meter, glaube ich, die es einfach runtergeht. Das Klima ist schon sehr tropisch, es ist sehr warm. Also es ist jetzt nicht so kalt wie oben in den Anden, wo es nachts gefriert. Also immer eigentlich warm, da ist eigentlich immer T-Shirt-Wetter, auch nachts. Das ist ganz angenehm. Man braucht da jetzt zwar schon ein Zelt, aber keinen sehr dicken Schlafsack. Ne? Also wenn man so ein bisschen eher die wärmeren Regionen nur haben will, dann lässt sich das da auch ganz gut verbinden mit. Und steigt dann auf der anderen Seite wieder hoch. Zu empfehlen ist auf jeden Fall an den Tagen, wo man gleich mit dem Aufstieg beginnt, morgens um 5 schon schauen, 5, 6 schon schauen, dass man auf den Beinen ist und aufsteigt. Und dann ist die Sonne noch nicht im Tal und dann ist es noch ein bisschen kühl und das ist sehr, sehr angenehm. Das haben wir am zweiten Tag, wo wir dann aufgestiegen sind, da haben wir das verpasst. Da sind wir irgendwie
Aber gebummelt.
gebummelt und dann sind nicht richtig aus den Federn gekommen und irgendwie waren wir nicht so ganz im Tritt. Und da sind wir erst, glaube ich, um 9 losgekommen, da hat die Sonne schon reingeknallt und dann muss man irgendwie noch die, was weiß ich, über 1000 Meter hochsteigen. Und bei 30 Grad dann irgendwie, das war dann irgendwann echt super anstrengend. Drum die Empfehlung für alle, die es planen, an den Tagen, wo er gleich hochläuft, um 6 Uhr unterwegs sein, dann ist alles super. Genau, da kommt man oben am zweiten Tag, am Nachmittag, irgendwann bei den Ruinen oben an, kann sich da sein Zeltchen aufbauen und ein bisschen, ja, eben sich noch Zeit lassen, nochmal ein bisschen erholen von dem langen Aufstieg und dann gegen 3, 3:30 läuft man dann einfach nochmal rüber hoch zu den Ruinen und schaut sich dann die ganzen Hänge und die Gebäude an. Da stehen auch so Häuser rum, also so, da sieht man dann auch ganz genau, dass es dieselbe Epoche sein muss wie von Machu Picchu. Es sind nicht so viele Häuser, die da stehen, aber die sind so vom dem Giebelwinkel und von der Bauweise, von den Abmessungen her ganz ähnlich. Und genau, zurück kann man dann aber jetzt anderthalb, zwei Tage eben einplanen. Und das ist derselbe Weg. Verlaufen kann man sich da eigentlich gar nicht, weil es gibt einen Weg, der runtergeht und es gibt einen Weg, der hochgeht. Also ist wahrscheinlich auch eine sehr interessante Eingehtour, weil das Wegfindung oder Orientierung überhaupt kein Thema ist.
Da haben wir auch echt gestaunt. Also selbst für diese Tour werden in Cusco geführte Touren angeboten. Wir haben dort einen Franzosen getroffen, der hat ohne Scheiß, der hat über $500 bezahlt dafür, dass ein Arriero, also so ein Eseltreiber mit seinem Rucksack, der ohnehin total klein war, mit ihm diesen Weg gegangen ist, auf dem man sich sowieso nicht verlaufen kann. Also das war totaler Humbug. Der ist ihm nur hinterhergetrottet, teilweise noch nicht mal angekommen, sodass der arme Kerl dann ohne Klamotten und ohne Essen da stand. Also die Tour muss man auf jeden Fall nicht mit Guide machen. Es gibt nur einen Weg, der geht runter, der geht wieder hoch. Da kann man sich überhaupt nicht verlaufen. Unmöglich.
Cool. Also das hört sich auf jeden Fall total geil an. Also ich... Also so wie es ihr es beschreibt, ist es schon sehr, sehr cool. Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere es euch nachmachen wird, nachdem er diese Folge gehört hat, weil ich würde es sofort machen. Und es hört sich halt wirklich nach einem richtigen Geheimtipp im Vergleich zu Machu Picchu an, wo du halt sehr, sehr gute Photoshop-Künste haben musst, um noch ein Bild mit den Ruinen allein zu haben.
Genau, da die brauchst du da nicht.
Genau, da musst du einfach nur auf den Auslöser klicken.
Genau, dann ist schon alles perfekt. Du wartest, bis die Sonne untergeht und dann wird es mehr und mehr golden und total schön.
Cool. Ja, sehr schön. Also vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Was gibt es noch so für ein bisschen kürzere Trekking-Touren in Peru, die ihr empfehlen könnt?
Also es ist ja generell empfehlenswert, bevor man eine lange Tour macht, erstmal so kleine Akklimatisierungstouren zu starten. Und für jemanden, der in der Cordillera Blanca oder Huaymash unterwegs sein möchte, ist ja sowieso Huaraz der Ausgangsort, wo viele Touren dann einfach losgehen. Wir haben als Eingehtour die Strecke zur Laguna Churup gemacht. Das ist... wie der Name schon sagt, so eine Laguna, so ein See unterhalb des Nevado Churup. Und das ist eine Tagestour, da kann man direkt von Huaraz einfach losmarschieren. Super, super schön, gut gepflegter Weg. Im Prinzip auch so ein Ding, wo du dich eigentlich überhaupt nicht verlaufen kannst. Du siehst dann die ganze Zeit diesen riesen Berg vor dir. Die Landschaft ist total schön. Rechts und links dann diese ganzen Bauernhäuser und Wiesen und
Kakteen.
Ja, genau.
Mit den Riesenbäumen.
Die Bauern kommen dir dann entgegen mit ihrem Vieh, wollen dir deine Wanderschuhe abquatschen. Also ist auch super, super schön. Je nachdem, wie das Wetter ist, leuchtet das Wasser dann total schön und ist echt eine sehr, sehr empfehlenswerte Tour. Dann gibt es noch die Laguna 69, die dann beim Santa Cruz Track in der Nähe ist, weswegen wir die beiden Touren verbunden haben. Also wir haben die jetzt nicht als Eingehtour gemacht, sondern haben die im Prinzip an den Santa Cruz Track noch hinten dran gehangen. Aber relativ viele Leute machen das als Tagestour, um sich so ein bisschen an die Höhe zu gewöhnen. Und die war auch super schön. Also wenn man mal türkises Wasser in der Höhe sehen will, dann ist das auf jeden Fall der richtige Ort. Das ist so ein unglaublicher Farbkontrast. Dieses Grau-Schwarz-Anthrazit von den Bergen, dann das Weiß von dem Schnee, das Grün von den umliegenden Büschen und dann so ein Knalle-Türkis. Das ist echt der Wahnsinn. Super, super schön.
Geil. Ja, ich stell mir das sehr farbenfroh an. Also es hört sich cool an.
Ja.
Sieht bestimmt gut aus. Was könnt ihr noch so, also ihr habt ja nicht nur, also ihr wart hauptsächlich in den Bergen unterwegs, aber ihr habt ja ein bisschen mehr von Peru gesehen. Ihr wart ja auch zum Beispiel am Strand, habt ihr ja gesagt, oder am Meer. Was außer den Bergen sollte man in Peru noch so sehen? Was könnt ihr noch so empfehlen?
Die Märkte und die Städte. Also das Leben einfach in Peru mal ein bisschen aufsaugen, an einem Tag sich die auf den zentralen Markt zu gehen, was weiß ich, in Cusco heißt das ein Pedro-Markt oder der Mercado Central in Huaraz, wo auch immer. Das ist so farbenfroh und chaotisch und durcheinander und irgendwo gibt es sicherlich eine leckere Suppe oder wenn man runterkommt Richtung Meer, dann gibt es auf jeden Fall eine sehr, sehr leckere Ceviche, die man probieren sollte. Das ist was sich auf jeden Fall lohnt an Peru.
Da waren wir gerade schon bei Kontrasten und Farben waren. Also Titicacasee ist auch echt der absolute Oberhammer. Also da kannst du, das ist ja auf 4000 oder so, 4000 Meter, der höchste See der Erde. Und da ist es wirklich so, dass du alles, was du jemals im Kunstunterricht über die Perspektivgesetze der Kunst gelernt hast, kannst du einfach mal komplett knicken. Also diese Verblauung, die in der Ferne stattfindet oder dass die Luft verschwommener wird, dass das Bild verschwommener wird, dass die Farben verblassen. Alles, was man so nutzt, um Tiefe zu erzeugen im Bild, kannst du dort komplett vergessen, weil die Luft ist so klar und so trocken, dass alle Farben total knallen und es ist egal, ob das jetzt 2 Meter von dir entfernt ist oder ob das 2 Kilometer oder 200 Kilometer sind. Du hast einen Blick sondersgleichen und wir hatten das Glück, dass dort unglaublich gutes Wetter war, als wir dort waren. Strahlend blauer Himmel, Sonne pur, relativ wenig Wind und also das war unfassbar schön. Diese Luft, diese Farben dort, die Menschen kleiden sich ja auch sehr, sehr farbenfroh. Also wirklich so Neon-Röcke. Das hat so einen Spaß gemacht, dort zu fotografieren und auch dort so ein bisschen rumzuwandern. Das ist auch ein ganz, ganz eigener Vibe, der dort herrscht. Ist auch cool. Sehr zu empfehlen.
Ihr wart hauptsächlich immer mit dem Bus unterwegs, ne?
Mhm. Ja.
Genau, eigentlich ausschließlich. Ja.
Also so im Landesinneren irgendwie rumfliegen oder andere Arten des Transports lohnt sich
nicht. Ja gut, halt, wir sind nach Iquitos geflogen, weil da kommst du ja entweder nur
mit dem Flugzeug hin. Iquitos ist, genau. Iquitos ist ja wirklich so wirklich Arsch der Welt.
Ja, richtig im grünen Arsch der Welt.
Mitten im Amazonas-Dschungel. Stimmt, da erinnere ich mich, dass es damals in der Folge mit Dirk auch so war, dass er da hinfliegen musste von Cusco aus, glaube ich.
Ja. Das würde ich übrigens auch noch empfehlen. Also wenn man mehr Zeit hat, dann lohnt sich Iquitos auf jeden Fall auch. Das ist so ein verrücktes Durcheinander. Das muss man echt gesehen haben. Kann man eigentlich kaum in Worte fassen, was da abgeht. So wie die Leute drauf sind, was auf diesem Markt in Berlin, was es da zu sehen gibt, dass so, ich weiß nicht, was der Dirk heißt da, ne? Was der so erzählt hat, aber wir sind dort die ganze Zeit eigentlich nur kopfschüttelnd rumgelaufen. Oder irgendwelche Schildkröten, Eingeweide, Affenhirne, Zaubertränke, krass, eingelegte Schlangen, gegrillte Würmer. Also so ein Chaos, das ist unfassbar. Aber anstrengend, aber auch irgendwie total faszinierend.
Cool. Also alle, die es interessiert, die jetzt zuhören und meinen, sie wollen ein bisschen mehr über Iquitos und die andere Geschichte mit Dirk hören, das ist Folge 43, habe ich gerade mal nachgeschaut.
Okay.
Kann man sich mal anhören.
Auch interessant.
Da ist er nämlich halt, wie gesagt, von Iquitos bis runter an die Flussmündung vom Amazonas mit dem Boot gefahren. Sehr, sehr cool. Wir machen an der Stelle, glaube ich, Schluss, Uli und Christiane. Ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir und mit uns quasi über dieses Thema zu sprechen. Die peruanischen Anden hören sich sehr, sehr spannend an. Ich habe viel Neues gelernt. Es reizt mich jetzt noch mehr. Und ich muss ja immer zugeben, Südamerika ist ja noch so ein Fleckchen Erde, wo ich selber noch nicht so viel war.
Mhm.
Entsprechend muss ich das mal nachholen und ich bedanke mich bei euch heute Morgen.
Sehr gern.
Ja, gerne. Uns hat Spaß gemacht, ein bisschen von eben Peru und unseren Erlebnissen dort zu berichten. Und wer jetzt da eben genauso angefixt ist wie du von der ganzen Geschichte bei uns auf dem Blog, dass die Boots.blog, da haben wir die Touren beschrieben und eben auch alle Informationen zum gleich Loswandern zusammengetragen. Das ist die Anlaufstelle jetzt, um sich da zu informieren. Wer aber eigene Faust los will, findet bei uns alles, was er wissen will. Und wenn es nicht da steht, dann reicht eine Mail oder ein Kommentar und dann antworten wir da gerne, so viel wie wir wissen.
Einen
sehr cool.
Kleinen Tipp hätte ich noch
für
alle, die in Huaraz unterwegs sind und dort ihre Tour starten. Nehmt ein Coca Ale im Trece Burros. Das ist eine Bar in der Stadt und die machen ihr eigenes Bier und es ist wirklich richtig geiles, dunkles Ale mit Coca-Extrakt. Also auf der Höhe knallt der Alkohol ja sowieso schon und dann hast du noch den Coca-Extrakt. Es ist extrem lecker, aber ein bis zwei reichen dann auch.
Eins reicht.
Aber das ist echt so ein schöner Ort und da haben wir uns so wohl gefühlt. Das wäre noch ein sehr heißer Tipp.
Sehr cool. Ja, und jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Okay, wir machen vielleicht auch noch nicht ganz so eine Frage, die mir immer wieder aufgekommen ist im Laufe der Folge, aber ich habe sie immer wieder vergessen, ist Thema Sicherheit und Thema Notfall. Habt ihr auf euren Trekkingtouren immer so ein Satellitentelefon, aber es gibt ja mittlerweile so von Garmin und solchen Herstellern solche Notfallgeräte, die über das Satellit funktionieren. Habt ihr sowas dabei?
Nö.
Davon höre ich immer wieder.
Nö, wir hatten unsere Handys dabei, wo wir die Karten offline drauf hatten. Also
okay.
GPS brauchst du jetzt keinen Empfang. Dann die Karten ausgedruckt noch dabei und so ein paar Notfallnummern, die wir, wenn Empfang gewesen wäre oder wenn Empfang ist, die man wählen kann. Im Prinzip ist es wirklich in den Anden, in Peru speziell, einfach eine Frage der Eigenverantwortung. Man muss einfach wirklich gut auf sich Acht geben und gucken, dass man sich nicht überschätzt. Das ist schon wichtig. Man ist einfach mehr ab vom Schuss als hier.
Würdet ihr denn solche Geräte empfehlen?
Also ohne damit Erfahrung zu haben, ist es schwer, was zu empfehlen. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
Ja, also es ist so, auf diesen Touren werden ja auch geführte Touren eben angeboten. Und um den Waiwash rum ist zwar sehr abgeschieden, aber auch da wohnen noch ein paar Bauern. Die dich sehr wohl im Blick haben und ab und zu passen sich mal ein paar Kinder ab und betteln um Schokolade. Das sind schon Menschen noch da. Also man sollte wahrscheinlich irgendwie nicht allein losziehen. Das ist auf jeden Fall mal ein Sicherheitstipp, ne? Weil wenn man dann nicht mehr gehen kann, dann kann man auch keine Hilfe mehr rufen. Wie die Handy-Netzabdeckung ist, weiß ich nicht, weil ich habe mein Handy immer auf Flugmodus geschaltet, damit die Akkulaufzeit entsprechend lang ist und ich Fotos mitmachen kann, beziehungsweise mal eine Ortspeilung vornehmen kann mit dem GPS, zu gucken, wo ich tatsächlich bin. Genau. Wenn man auf so einem Track unterwegs ist, wo auch Routen, also geführte Touren durchgeführt werden, dann ja, findet man da auf jeden Fall nochmal andere Leute im Notfall, die einem helfen können vielleicht. Mhm. Ich weiß es nicht, wenn man sich einen Fuß verknackst hat und noch so einigermaßen gehen kann, dass man dann seinen schweren Rucksack vielleicht noch auf den Esel verteilen kann, damit man dann quasi raushumpeln kann. Oder wenn es ganz wild ist, dass man dann irgendwie auf dem Esel sich transportieren lassen kann. Die Leute helfen dann da auch und da wirst du wahrscheinlich im Stich gelassen. Man ist nicht ganz allein, ne? Also, aber von dem her, ja.
Und die Gefahr, dass so richtig was Schlimmes passiert, ist auf den Routen, die wir gemacht haben, auch relativ gering. Also wir haben ja vor allem in den Alpen schon relativ viele Touren gemacht mit Kletterpassagen und so weiter. Das ist jetzt in den Trekkingtouren in Peru jetzt eher weniger. Die sind eher lang und anstrengend und hoch, aber jetzt nicht so ausgesetzt. Du läufst jetzt nicht über irgendeinen Grat, wo du dann runterfällst und sofort weg vom Fenster bist. Die Gefahr ist da weniger gegeben.
Okay, super. Das war also, wie gesagt, das war noch die eine Frage, die mir immer wieder durch den Kopf geschwirrt ist und ich am Ende irgendwie doch vergessen habe, weshalb ich sie nochmal fragen wollte. Ich danke euch zwei zum zweiten Mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Euren Blog natürlich, den verlinken wir mit euren Beiträgen natürlich in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und danke, dass ihr da wart.
Super, danke dir und gute Besserung.
Ja, genau.
Danke, tschüss. Bis bald.
Tschüss.
Okay, tschüss.
Ja, das war sie auch schon wieder, die 96. Off the Path Podcast-Folge. Toll, oder? Also ich finde, die zwei haben richtig viel Tolles erzählt. Es ist eine sehr spannende Folge geworden und halt auch so richtig off the path, ne? Also, so wie es sich das anhört. Also ich glaube, Machu Picchu lohnt sich schon auch. Und wir haben auch im Nachhinein, also im Anschluss zu der Folge, auch nochmal ein bisschen über das Thema halt auch gesprochen, weil wir das irgendwie gar nicht mehr in die Folge selbst reinbekommen haben. Aber es ist halt schon so. Machu Picchu kannst du irgendwie, glaube ich, immer machen. Es ist recht einfach, dorthin zu kommen. Führt ja mittlerweile auch im Zug irgendwie hin. Aber so alles andere, so was die zwei hier jetzt gemacht haben, das kannst du halt auch wirklich nur machen, wenn du noch fit bist. Machu Picchu kannst du vielleicht auch noch später irgendwann machen. Und die Sachen, die sie jetzt so erlebt haben in den peruanischen Anden, die hören sich auch extrem spannend an. Also Dinge, die ich auf jeden Fall mir vorstellen könnte, dass ich sie irgendwann mache. Allgemein sage ich das, glaube ich, irgendwie jede Woche, weil ich, glaube ich, selbst der größte Fan des Podcasts bin, weil ich jede Woche aufs Neue inspiriert bin über die Geschichten meiner Gäste hier. Also es ist einfach total toll, wer sich hier so alles Zeit nimmt, um mit mir über ihre Abenteuer zu sprechen und sie mit euch quasi auch teilt. Also ganz, ganz toll auch nochmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an Christiane und Uli, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir darüber zu sprechen, hier in der 96. Off the Path Podcast-Folge. Und für alle die jetzt sagen, boah, ich möchte mehr darüber erfahren, ich möchte mehr darüber lesen, ein Podcast, der reicht mir nicht, dann geht auch auf jeden Fall auf offthepath.com und schaut euch dort die ganzen Links an, zum Blog von Christiane und Uli, dustyboots.blog, aber halt auch zu weiteren Informationen. Also geht auch auf jeden Fall auf www.offthepath.com/Folge 96. Und wenn ihr Christiane und Uli weiterhin folgen wollt, dann geht auf deren Blog, dustyboots.blog. Nicht .de, nicht .com, sondern .blog. Dort findet ihr auch natürlich auch einen Link zu deren Social Media Accounts, also auch auf Instagram. Lohnt sich auch zu folgen. Tolle Bilder von unterwegs, von ihren Wanderungen. Und ja, das war's für diese Woche, würde ich sagen. Eine weitere Folge neigt sich dem Ende. Am Samstag kommt endlich die Abenteuer-Happen-Folge aus British Columbia. Die wollten wir eigentlich schon letzte Woche veröffentlichen, aber allerdings hat da unser Host ein bisschen rumgezickt und ich habe es irgendwie das ganze Wochenende nicht hochladen können. Entsprechend kommt es jetzt halt diese Woche. Diese Woche Samstag, also unbedingt dran denken, wieder in den Podcast einzuschalten, denn dann kommt eine neue Abenteuer-Happen-Folge von Line und von mir. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß, eine tolle Woche und denkt dran, am Donnerstag
wenn alles gut geht und unser Haus nicht rumzickt, dann geht am Donnerstag ein neuer Podcast von Off the Path online. Ja, also wir packen die Mittendrin-Folgen nicht hier in den Podcast, den ihr schon abonniert habt, denn der Grund ist, ihr müsst dabei sehr konzentriert sein, wenn ihr den Podcast hört, und ihr dürft nicht abgelenkt sein. Den Off the Path Podcast, den hört ihr ja oftmals so nebenbei, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, vielleicht auf dem Fahrrad beim Joggen. Und der neue Podcast, das dürft ihr dann nicht beim Fahrradfahren oder beim Joggen oder beim Autofahren den Podcast hören, sondern ihr müsst es dann wirklich so zu Hause machen oder in der Bahn, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr euch in irgendwas wirklich reinsteigern könnt. Ja, so viel sei gesagt, es ist sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Ich habe es schon mit vielen, vielen Leuten getestet und ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, der neue Podcast darf nur mit Kopfhörern gehört werden und nur, wenn ihr wirklich euch ablenken dürft von den Dingen, die ihr macht und nicht irgendwie beim Fahrradfahren oder Joggen oder irgendwas, wo euch was passieren könnte, wenn man sich zum Beispiel erschreckt. So viel dazu, aber es wird richtig cool. Es gibt auch was zu gewinnen. Es wird ein paar coole Kopfhörer von Sennheiser zu gewinnen geben am Donnerstag. Ich werde nochmal eine Information, eine kleine Infofolge hier am Donnerstag hochladen, die ich dann so für 48 Stunden vielleicht online lasse, bevor ich sie wieder lösche. Also ich sage euch nochmal Bescheid. Abonniert auch den Off the Path Newsletter. Würde mich auch freuen, denn kriegt ihr den Newsletter, wenn alles online geht und wenn alles funktioniert hat. Aber ich sage euch was, das wird revolutionär. Wir sind die ersten und einzigen in Deutschland, die diese neue Technik nutzen und so einen Podcast haben. Und für einen Reisepodcast ist dieses 3D-Audio einfach revolutionär. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und ich wünsche euch jetzt einfach noch ein paar tolle Tage bis Donnerstag. Und wenn ihr Donnerstag irgendwie skippen solltet, dann bis Samstag. Und wenn ihr das skippen solltet, dann bis Dienstag. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns wiederhören. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss.